Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Gerhard Schröder.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir uns mit einer rätselhaften Anschlagsserie in Berlin beschäftigen wollen. Rätselhaft deshalb, weil die mutmaßlich rechtsradikalen Täter auch nach 4 Jahren noch immer nicht ermittelt werden konnten. Dazu gleich mehr. Schön, dass Sie dabei sind. Viele Kneipen, ein buntes, kulturelles Leben, viel Multikulti, das ist der Berliner Szene-Kiez Neukölln. Seit 4 Jahren ist der Bezirk aber auch Schauplatz rechtsextremistischer Gewalt. Unbekannte schmieren Drohparolen an Hauswände, werfen Scheiben ein, verüben Brandanschläge. Die Opfer, überwiegend Aktivisten aus dem eher linken Spektrum, sind verunsichert, auch weil die Ermittlungen schleppend und bislang erfolglos verlaufen sind. Und sie werfen den Ermittlungsbehörden Untätigkeit vor. Ist die Justiz auf dem rechten Auge blind? Sebastian Engelbrecht hat nachgehakt.
Unser Kampf ist national, hat einer in roten Buchstaben auf die graue Hauswand in Berlin-Neukölln gesprüht. Anderswo heißt es 9 mm für. Eine Aufforderung zum Mord. Die Täter bedrohen Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Und schrecken dabei vor nichts zurück. Im Februar 2018 brannte das Auto von Ferhat Kocak, einem Vorstandsmitglied der Linken in Neukölln. Seit 2016 gab es 72 rechtsextremistische Straftaten in dem Berliner Bezirk, darunter 23 Brandstiftungen.
Im Februar 2017, in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr, hat es einen Brandanschlag auf unser Auto gegeben. Ich wohne in einem Reihenhäuschen, Neubau. Das Auto stand direkt an der Hauswand, unser Schlafzimmer drüber. Und uns ist auch anschließend gesagt worden, dass wir großes Glück hatten, dass der Brand nicht aufs Haus übergegriffen hat.
Claudia von Gelieu wohnt in Rudow, einem grünen Stadtteil im Süden von Neukölln. Zum Schutz vor weiteren Anschlägen sucht sie die Öffentlichkeit. Die 60-Jährige betreibt zusammen mit anderen die Galerie Olga Benario in der Neuköllner Richardstraße, ein Forum gegen Neofaschismus, Sexismus, Rassismus und Imperialismus.
Unsere Galerie ist auch schon Jahre vorher beschmiert worden und Scheiben eingeworfen worden. Und die Beschmierungen waren eben immer eindeutig. Wir standen auch auf Listen, die im Internet veröffentlicht worden sind, von den Rechten als Gegner, von den Nazis als Gegner betrachtet werden.
Zwei Männer mit rechtsextremistischer Gesinnung gelten als Verdächtige. Der ehemalige NPD-Politiker Sebastian T. und der Ex-AfD-Bezirkspolitiker Thilo P. Aber sie konnten bis heute nicht als Täter überführt werden, jedenfalls nicht als Verantwortliche für die Brandanschläge. Seit 4 Jahren kommen die Behörden ihnen nicht auf die Spur. Auch die 30-köpfige Ermittlergruppe Focus der Berliner Polizei hatte keinen durchschlagenden Erfolg. Die Beharrlichkeit der Anwältin von Ferhat Kocak brachte nun Bewegung in die erstarrten Verhältnisse. Länger als 1 Jahr lang beantragte sie Akteneinsicht bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Nie bekam sie Antworten. Dann beschwerte sie sich. Erst daraufhin kam Ende Juli in der Berliner Generalstaatsanwaltschaft ein Chatprotokoll ans Licht. In dem Gespräch berichtete ein Tatverdächtiger dem anderen, der Staatsanwalt habe ihm signalisiert, er brauche sich keine Sorgen zu machen, auch er, der Staatsanwalt, sei AfD-Wähler. Nach diesem Aktenfund schritt die Berliner Generalstaatsanwältin Margarete Koppers ein. Sie übernahm alle Verfahren, die im Zusammenhang mit der Anschlagsserie stehen. Außerdem versetzte sie den ermittelnden Staatsanwalt und seinen Vorgesetzten. Vor dem Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses erklärte sich Koppers.
Die Umsetzung des Dezernenten war nach meiner Überzeugung alternativlos. Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass er zugunsten der Beschuldigten agiert hat. Nein. Er hat vielmehr aus seiner Perspektive alles daran gesetzt, die Brandanschläge aufzuklären und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Aber der Umgang mit den Akteneinsichtsgesuchen und den Nachfragen der Vertreterin des Geschädigten war nicht vertretbar.
Jetzt fürchten die Staatsanwälte um ihren Ruf. Die Vereinigung Berliner Staatsanwälte protestiert gegen die Versetzung der beiden Kollegen. Der Sprecher des Vereins, Oberstaatsanwalt Ralf Knispel, hat sein Büro im gründerzeitlichen Justizpalast in Berlin-Moabit. Der Mann im weißen Hemd formuliert wie gedruckt. Er ergreift Partei für seine Kollegen.
Es ist der Eindruck erweckt worden und wird auch medial und in der Öffentlichkeit weiter bestätigt, dass hier die Justiz auf dem rechten Auge blind sei und dass sogar die Möglichkeit sogenannter rechter Netzwerke innerhalb der Justiz besteht. Und das ist tatsächlich abwegig. Und das ist ein Verdacht, der hier geschürt wird und zu einem ganz großen Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Justiz führt. Und das erschüttert uns.
Knispel und seine 160 Kollegen vom Verein Berliner Staatsanwälte sind empört. Die Faktenlage, die Generalstaatsanwältin Koppers zum Durchgreifen veranlasste, sei zu dünn, sagen sie. Die Vorwürfe sind gravierend. Ist die Berliner Justiz nicht sauber? Haben Staatsanwälte die Ermittlungen zur Neuköllner Anschlagsserie aus politischen Gründen verschleppt? Sind sie befangen? Claudia von Gilieu, deren Auto im Februar 2017 abbrannte, formuliert es so.
Eine Hausdurchsuchung hat es erst 2 Jahre nach dem ersten Brandanschlag bei einem der mutmaßlichen Täter gegeben, obwohl der war, also schon ist vorbestraft wegen rechter Gewalttaten. Also warum da auch nicht früher konsequenter, und für Hausdurchsuchung braucht es schon eine Anordnung der Staatsanwaltschaft. Also man kann immer fragen, ob die Polizei genug getan hat, aber für bestimmte Ermittlungsverfahrensschritte hätte eben auch die Staatsanwaltschaft aktiv werden müssen.
Der Ruf der Berliner Polizei ist im Zusammenhang mit der Neuköllner Anschlagsserie längst doppelt beschädigt. Schon im Juni wurde bekannt, dass auch gegen einen Polizeihauptkommissar ermittelt wird. Er soll über eine AfD-Chatgruppe in Kontakt mit einem der Verdächtigen gestanden und Dienstgeheimnisse an die Gruppe verraten haben. Ein anderer Polizist soll im April 2017 zusammen mit 2 anderen einen afghanischen Mann zusammengeschlagen haben. Der Polizist gehörte zur Ermittlungsgruppe Rechtsextremismus der Berliner Polizei und stand in persönlichem Kontakt zu den Opfern der Neuköllner Anschlagsserie. Der Dienstherr der Berliner Polizei, Innensenator Andreas Geisel, muss sich rechtfertigen.
Der ganz überwiegende Teil der Polizistinnen und Polizisten steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden unserer Demokratie. Es gibt keine Anhaltspunkte für rechtsextremistische Strukturen innerhalb der Polizei Berlin. Aber dennoch reicht das Handeln Einzelner aus, den ganzen Berufsstand in Misskredit zu bringen. Und das müssen wir vermeiden.
Die Berliner Polizei ist bereits so stark in Misskredit geraten, dass Geisel am 5. August ankündigte, er werde einen Extremismusbeauftragten installieren. Zugleich kämpft die Staatsanwaltschaft gegen den Vorwurf der politischen Justiz. Ralf Knispel von der Vereinigung Berliner Staatsanwälte allerdings kehrt den Spieß um. Auch die Versetzung der Staatsanwälte durch Generalstaatsanwältin Koppers könnte weniger ein amtlicher Akt sein als ein politischer.
Wir haben nur verbreitet, was hier insbesondere in der Belegschaft der Staatsanwaltschaft, aber auch im Umfeld bei Anwälten, aber auch bei Journalisten als Annahme kolportiert wird, dass hier möglicherweise andere Gründe, vielleicht auch politische Gründe, eine Rolle gespielt haben für diese Umsetzungen. Wir selber können, weil wir dafür auch keine Beweise haben, dieses so nicht verbreiten, würden das auch nicht tun. Aber die Vermutungen und die Annahmen werden angestellt.
Es brennt in Berlin. Erst brannten Autos in Neukölln, jetzt brennt es in den Behörden, bei der Polizei und in der Staatsanwaltschaft.
Sebastian Engelbrecht über rechtsextremistische Angriffe in Berlin. Wie empfänglich sind die Sicherheitsbehörden für rechtsextremistische Botschaften? Wie tief ist dort rassistisches Gedankengut verankert? Eine Frage, die sich seit geraumer Zeit auch die Polizei in Hessen gefallen lassen muss. Dort tauschten Polizeibeamte in Chatgruppen rechtsradikale Botschaften aus. Dort wurden von Polizeicomputern Daten abgefragt, die für Drohschreiben an Prominente aus dem linken Lager verschickt wurden. Wir haben diesbezüglich kein strukturelles Problem, das sagt Innenminister Horst Seehofer, soll heißen. Alles halb so wild, bedauerliche Einzelfälle, mehr nicht. Wie sehen das Migranten, die bei der Polizei arbeiten? Welche Erfahrungen machen sie mit Rassismus in den eigenen Reihen und im Dienst auf der Straße? Ludger Fittkau hat sich in Frankfurt am Main umgehört.
Vanessa Pasquiarello und Julian Sessoms haben eine dunklere Hautfarbe als die Mehrheit der Leute hierzulande.
Meine Mutter ist gebürtige Frankfurterin und mein Vater ist aus New York. und hat schwarze Hautfarbe,
sagt Julian Sessoms. Der 32-Jährige hat einen amerikanischen und einen deutschen Pass und arbeitet seit 7 Jahren als Polizist im Frankfurter Bahnhofsviertel, dem Drogenbrennpunkt des Rhein-Main-Gebietes.
Man kennt eigentlich die meisten, die da wirklich unterwegs sind. Den einen mehr, den anderen weniger. Viele sieht man auch zum ersten Mal, die sieht man aber nicht zum letzten Mal.
Ich glaube, ich war damals nach meinem Abitur an so einem Punkt, ich habe überlegt, welcher Job passt oder welcher Beruf passt gut zu mir. Und ich bin selber ein Mensch, der gern sozial tätig ist, der sich gern mit Menschen auseinandersetzt, in jeglicher Form.
Sagt die ebenfalls 32 Jahre alte Vanessa Paschiarello. Ihre Mutter ist Italienerin, ihr Vater ist ein Schwarzer aus Britisch-Guayana. Sie bezeichnet sich selbst als Teil der BPOC-Gemeinde hierzulande. BPOC steht für Black and People of Color. Warum Vanessa Paschiarello Polizistin in Frankfurt am Main wurde, begründet sie so.
Mir ist es wichtig, auch zu helfen. Ich habe vielleicht auch ein kleines Helfersyndrom. Und dementsprechend irgendwie, man fertigt innerlich so eine kleine Liste an. Und der Polizeiberuf war das, was am Ende unterm Strich herauskam. Und ich muss sagen, ich bin jetzt 12 Jahre dabei und es gibt keinen Tag, an dem ich es bereue.
Auch deswegen nicht, weil sie innerhalb der Frankfurter Polizei bisher keine nennenswerten Erfahrungen mit rassistischen oder rechtsextremen Einstellungen gemacht habe, betont Vanessa Paschiarello.
Wenn es so wäre, wäre ich nicht mehr Polizistin, weil ich glaube, wenn es so wäre, würde ich nicht stolz darauf sein, die gleiche Uniform zu tragen. Ich hätte auch ein Problem, weil das kein gesundes Umfeld für mich wäre und dementsprechend wäre das für mich einfach keine Option mehr, Teil dieser Polizei zu sein, weil ich stolze Polizistin bin oder stolz darauf bin, welchen Beruf ich habe. Und ich könnte mich, glaube ich, dann nicht mehr damit identifizieren, wenn es so wäre.
Beim Streifendienst auf der Straße häufen sich allerdings in letzter Zeit rassistische und rechtsextreme Pöbeleien von Passanten. Diese Erfahrung macht Julian Sessoms im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main.
Ja, das passiert meistens, wenn man in Personenkontrollen ist. Es sind dann aber auch meistens Leute, die gar nicht Teil der Kontrolle sind. Also die schalten sich dann von außen ein und mischen sich dann ein. Ja, die Leute, die haben noch nichts gemacht und lass die Leute gehen. Und dann drehe ich mich um und frage, was wollen Sie denn jetzt? Ja, hier ab, zurück aufs Boot und zurück nach Afrika. So werde ich dann angesprochen. Zum Beispiel steht man auf der Straße, läuft einfach durch die Gegend, dann steht einer vor ihm, weil ihm mein Aussehen nicht passt und sagt Sieg Heil und hebt den rechten Arm zum Hitlergruß. Das sind halt auch Sachen, wo ich sage, okay, also hier läuft irgendwas schief gerade.
Vanessa Paschiarello berichtet von ähnlich extremen Erfahrungen.
Also im Dienst habe ich auch schon rassistische Erfahrungen gemacht. Das N-Wort zum Beispiel mal gehört von Leuten. Ich kann jetzt nicht sagen, wo die herkamen. Vielleicht auch politisch kann ich das nicht sagen, habe ich nicht gesehen. Aber definitiv kamen rassistische Beleidigungen. Und privat muss ich auch sagen, in meinen jungen Jahren habe ich auch rassistische Erfahrungen gemacht. Ich wurde tatsächlich auch schon mit CGS-Gas angegriffen, also mit Tränengas. Das war eine krasse Erfahrung, die ich auf jeden Fall gemacht habe, ja.
Raphael Beer hat vor langer Zeit selbst einmal Dienst als Polizist auf einer Innenstadtwache in Frankfurt am Main geleistet. Heute ist er Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg. Er bestätigt die Beschreibung der jüngeren Frankfurter Beamten, dass Rassismuserfahrungen im Einsatz ganz andere sind als auf der Polizeiwache mit Kolleginnen und Kollegen.
Im Dienst geht es subtiler zu. Es gibt keine krassen Diskriminierungsberichte. Aber es geht subtiler zu über Witze, über geläufige Worte wie zum Beispiel Ölauge. Das meinen dann die deutschen Kollegen nicht unbedingt böse, aber durch die Anhäufung und die Selbstverständlichkeit, wie das genannt wird und gesagt wird, und mit der Selbstverständlichkeit, wie auch über ethnisch fremde Klienten gesprochen wird, die möglicherweise der gleichen Ethnie angehören wie der Beamte, das schmerzt auf Dauer doch. Und so bekommen wir in der Tat in letzter Zeit mehr Berichte davon, dass die Binnenstruktur der Polizei oder das Innenverhältnis in der Polizei auch nicht frei von Rassismen und Diskriminierung ist.
Mehr Menschen mit Migrationshintergrund in der Polizei sind für Raphael Beer kein Allheilmittel gegen ethnische Diskriminierung in den Sicherheitsorganen, zumal es ja auch zwischen Migrantengruppen bisweilen starke Ressentiments gäbe. Es gäbe kein Naturgesetz, so Beer.
Dass Beamte mit Migrationshintergrund selbst nicht auch rassistisch sein können. Wir haben das insbesondere bei solchen Auseinandersetzungen, beispielsweise zwischen Kurden und Türken oder zwischen türkischen und griechischen Bevölkerungsgruppen, dass da auch rassistische Momente durchaus vorkommen.
Solche Ressentiments können auch in der Polizeiausbildung angesprochen und aufgearbeitet werden. Die Frankfurter Polizeibeamtin Vanessa Paschiarello bildet inzwischen nebenbei auch an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung, kurz HFPV, angehende Polizistinnen und Polizisten aus. Die Zusammensetzung der Kurse sei heute deutlich ethnisch gemischter als früher, stellt sie fest.
Definitiv. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe letztes Jahr an der HFPV in Wiesbaden unterrichtet und ich hatte eine Studiengruppe und ich muss sagen, es bildet sich auf jeden Fall in den Klassen ab. Man sieht es im Gegensatz zu der Zeit, wo ich angefangen habe, das ist jetzt 12 Jahre her, hat sich das auf jeden Fall gewandelt. Also das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und auch auf den Revieren, wo ich jetzt tätig bin und in den Dienstgruppen, sieht man das auch, ja.
Respekt vor kulturellen und religiösen Gepflogenheiten, die einem zunächst fremd sind. Dies ist für Julian Sessoms ein weiterer Baustein für gute Polizeiarbeit, gerade in Multikulti-Quartieren wie dem Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main.
Gerade auch hier Schuhe ausziehen, wenn man reinkommt in die Wohnung und so. Also aber auch wieder gesunder Menschenverstand, natürlich. Also das mache ich zu Hause auch. Ich ziehe meine Schuhe aus. Die Schuhe sind dreckig und viele Kulturkreise sind halt eben so, laufen barfuß rum und ist ein bisschen anders halt. Ne? Und, aber in aller Regel, wenn alles friedlich läuft, warum nicht? Also den Respekt sollte man dann schon aufbringen. Und ist auch, finde ich, nicht falsch.
Aktuell stehe der Streifendienst in der Main-Metropole noch einmal unter besonderen Vorzeichen, sagt Julian Sessoms. Nach dem Tod des US-Amerikaners George Floyd am 25. Mai und den bis heute anhaltenden Protesten gegen rassistische Übergriffe der US-Polizei reagierten auch in Frankfurt viele gereizt auf die Polizei.
Dann ist man gleich ein Rassist. Sogar ich werde dann als Rassist beleidigt, weil die Leute sehen dann nur noch die Polizeiuniform. Auch ganz oft so. Ich wurde auch schon als Nazi bezeichnet. Ich sehe nun wirklich nicht aus wie ein Nazi. Und da ist dann vorbei. Da ist nichts mehr mit diskutieren. Das hört man sich dann an, beweist sie des Platzes und hoffentlich gehen die dann auch.
Ludger Fittkau über nicht-weiße Polizeibeamte und welche Erfahrungen sie mit Rassismus im Alltag machen.